ARD.
Jeder hat Angst, nur Dummköpfe nicht. Die Angst ist da, aber sie sollte nicht größer sein als der Wunsch, deinem Kameraden zu helfen, sagt Lala und ihr Kamerad Chechen. Ich glaube nicht, dass es so schnell zum Frieden kommt. Die Russen wollen uns vernichten. Tja, zwei Stimmen von jungen ukrainischen Rekruten, die am Ende ihres Trainings stehen. Lala und Chechen, gerade mal um die 20 Jahre alt. Sie haben ihr Leben eigentlich noch vor sich. Aber sie haben sich freiwillig gemeldet in die ukrainische Armee, um ihr Land zu verteidigen. Der Befehl, dass sie an die Front müssen, der kann jetzt praktisch jederzeit kommen. Schon seit über 11 Jahren tobt der Krieg in der Ukraine, so lange wie kaum ein anderer Krieg in Europa. Jeden Tag fallen Raketen auf ukrainische Städte und jeden Tag sterben Menschen. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat ja gesagt, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden kann. Aber wie schwierig es tatsächlich ist, das hat auch diese Woche wieder gezeigt. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch helfen, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Und heute wollen wir versuchen aufzudröseln, wer im Ukraine-Konflikt welche Interessen im Moment verfolgt. Donald Trump, Wladimir Putin und auch wir Europäer. Und vor allem, was so eine Waffenruhe, eine kurze Pause für die Menschen in der Ukraine bedeuten würde. Wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstagnachmittag auf, während sich in der Türkei die Delegationen von Russland und der Ukraine treffen. Und ich habe mir zwei meiner Kolleginnen an die Seite geholt, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, denn sie leben in der Ukraine und berichten jeden Tag über den Krieg und seine Folgen. Unsere beiden ARD-Korrespondentinnen Birgit Firnig und Rebecca Barth.
Danke für die Einladung.
Es ist ja schon ziemlich verwirrend gerade. Die EU stellt Putin gerade eben ein Ultimatum. Putin schlägt Verhandlungen vor, Trump gibt seinen Segen, aber dann passiert erstmal lange nichts. Rebecca, Birgit, blickt ihr eigentlich noch durch, wer was, warum gerade will?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich da schwierig, den Überblick zu behalten. Aber was wir hier aus der Ukraine ganz klar sagen können, ist, dass die Menschen, mit denen wir hier sprechen, total skeptisch waren schon in den vergangenen Tagen, ob dieser Gespräche der Angeblichen in der Türkei die Menschen hier vertrauen, Russlands Machthaber Putin nicht, und gehen häufig davon aus, dass er solche Verhandlungen in Anführungszeichen nur dazu nutzt, um Zeit zu schinden.
Ja, in der Tat, Philipp. Also meine Lesart ist, dass es hier in erster Linie darum geht, Trumps Aufmerksamkeit zu erhaschen. Es geht darum, dass sowohl die russische als auch die ukrainische Seite natürlich klarstellen wollen, dass sie handlungsbereit sind. Es geht nur erst einmal darum, und dass eben dann die russische Seite eben nur eine Delegation aus Diplomaten, die eben aus der zweiten Riege sind, schickt. Das ist natürlich bedauernswert, aber eben auch dafür sozusagen stellvertretend, dass sie in Wirklichkeit nicht wirklich Interesse haben an diesen Gesprächen jetzt.
Sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter drüber. Der Krieg gehört für viele Menschen in der Ukraine mittlerweile zum, muss man ja sagen, schrecklichen Alltag. Auch in Kiew, wo ihr beide gerade seid. Nun fällt immer öfter das Wort der Waffenruhe. Wie habt ihr die letzten Tage in Kiew erlebt? Wie ist die Stimmung auf der Straße?
Die Städte sind immer wieder unter Beschuss, also es sind auf jeden Fall immer wieder, es ist Alarm, auch gestern, auch in den Nächten. Also die Leute vertrauen überhaupt nicht. Ich glaube, sie wollen sich dem auch nicht hingeben, weil sie einfach nicht enttäuscht werden wollen. Also sie versuchen ihr Leben so weit wie möglich fortzusetzen, so wie sie es bislang gemacht haben. Alle wollen diesen Frieden hier in der Ukraine, so erlebe ich das, weil ja die Menschen einfach jetzt auch ausgemergelt sind und genug haben. Aber sie glauben nicht, dass das jetzt sozusagen der große Wurf werden könnte.
Genau, die Menschen, auch mit denen ich spreche, betonen immer wieder, ich war vor kurzem noch in der Ostukraine, dort in einem Feldlazarett, und da sagte ein Sanitäter, natürlich wollen wir, dass das Sterben aufhört. Wir wollen nicht unsere Soldaten hier auf dem Operationstisch liegen haben und um ihr Leben kämpfen müssen. Aber, betonte dieser Mann eben auch, wir haben diesen Krieg nicht begonnen und wir müssen uns weiter verteidigen, weil Russland weiter angreift.
Birgit, du hast mir heute Vormittag geschrieben, können wir ein bisschen später unseren Podcast aufzeichnen. Du bist noch auf Dreh. Ein Dreh bei kriegsversehrten Menschen, also die durch den Krieg ein Bein oder einen Arm verloren haben. Jetzt bist du gerade wieder im Studio. Mit welchen Erlebnissen bist du zurückgekommen? Wie geht's diesen Menschen?
Ja, also unser Hauptprotagonist ist ein Model, also ist jemand, der bei den letzten Fashion Week hier in der Ukraine, einer Fashion Show, einer jährlichen, gemodelt hat. Also das hat ein Modeschöpfer ganz bewusst gemacht, der hat ein Bein verloren. Und ja, das waren Gespräche, der schwimmt jetzt, wir waren bei seinem Schwimmunterricht, mit diesem Schwimmkopf hat er zurückgefunden ins Leben, wenn man so will. Also auch da die Stimmung, keiner glaubt, dass es jetzt einen schnellen oder sagen wir nachhaltigen Frieden geben wird. Also bei diesen Menschen ist es so, die stellen sich auf eine lange Strecke noch ein. Und ja, für die geht jetzt erst einmal darum, sie haben einen hohen Preis bezahlt und versuchen ins Leben zurückzukommen. Und es war wirklich irre zu sehen, wie diese Schwimmen ihnen dabei hilft, also Gleichgewicht kommt zurück, Stärke, sich miteinander austauschen. Und das ist ganz bewusst im öffentlichen Schwimmbad organisiert worden, weil gleichzeitig die Organisatoren glauben, sie müssen ja Teil der Gesellschaft sein, sie sollen Teil der Gesellschaft sein. Und das ist schon ein guter Schritt nach vorn. Und ja,
das ist wirklich sehr beeindruckend, tatsächlich hier in der Ukraine das zu beobachten, auch in Kiew. Jetzt nach mehr als 3 Jahren Angriffskrieg sieht man immer mehr Menschen mit amputierten Beinen oder Armen hier auf der Straße. Und ich kann mich daran erinnern, das ist jetzt schon ein Weilchen her. Die Ukraine ist ja kein sonderlich barrierefreies Land. Also wenn man hier im Zentrum vor allem mit der U-Bahn unterwegs ist.
Ich kann mir vorstellen, es ist schwierig, überhaupt seinen Alltag zu meistern, oder?
Ja, also das fängt bei Kleinigkeiten in Anführungsstrichen an. Beispielsweise habe ich einen Soldaten getroffen, der hat ein Bein verloren und das andere war sehr schwer verletzt. Da wusste man zu dem Zeitpunkt, als ich den getroffen habe, noch nicht, ob er das behalten kann. Und sein Problem war, er kommt nicht mal aus seiner Wohnung raus, weil die Türen einfach zu schmal sind für einen Rollstuhl. Und hinzu kommt, es gab in seinem Haus, wo er gewohnt hat, keinen Lift, keinen Fahrstuhl. Also musste der überhaupt zum Einkaufen, um sich irgendwie draußen bewegen zu können, immer auf Freunde zurückgreifen, die ihn tatsächlich runtertragen. Und das ist kein Einzelschicksal. Und auf der anderen Seite sieht man doch den unbedingten Willen dieser kriegsversehrten Menschen, auch ins Leben zurückzukommen, wieder laufen zu lernen mit Prothesen. Das ist furchtbar beeindruckend. Ich erinnere mich an Menschen, die erzählt haben, vor allem die Soldaten haben einen ganz großen, starken Willen zu kämpfen und sich ins Leben zurückzukämpfen. Und manche von denen gehen tatsächlich, obwohl sie Gliedmaßen verloren haben, wieder zurück an die Front.
Wie wird denn diesen Menschen eigentlich geholfen? Wie kann ihnen geholfen werden? Kann die Ukraine das aus eigener Kraft eigentlich stemmen?
Naja, es gibt diese Reha-Zentren. Also zum einen Lviv ist so eine Stadt, in der es eben Unbroken heißt das eine. Und das andere Superhumans, also die gibt es und die gibt es natürlich hier in Kiew auch und da wird es immer mehr geben müssen. Aber das eine ist sozusagen der körperliche Wiederaufbau, das andere ist natürlich psychisch. Wie geht das weiter? Also bahnbrechend war hier in der Ukraine letzten Jahres dieses Format Bachelor. Da war eben ein junger Mann, der hatte beide Beine verloren im Krieg an der Front. Und wurde eben als Bachelor gewählt sozusagen.
Fernsehsendung.
Was wir auch in Deutschland haben. Mhm. Ja, der sieht halt sehr, sehr gut aus und so. Und er ist also auch mit dieser Frau, mit der er dann da zusammenkam in dieser Serie, zusammengeblieben eine ganze Zeit lang. Also hier muss sich ja ganz viel ändern. Also auch, wie guckt man auf den Körper? Das war jetzt auch die Frage bei dem Model, mit dem ich da jetzt heute gesprochen habe. Wie guckt man auf seinen Körper jetzt, wenn man ein Gliedmaßen verloren hat, ne, ein Bein verloren hat? Wie macht man das? Und ja, da sind ganz viele Dinge. Also es ist auf vielen Ebenen sehr herausfordernd, aber ich glaube, da wird die Ukraine auch bahnbrechend sein. Denn ich meine, wir sind ja, was Inklusion angeht, auch nicht so weit in Deutschland. Ja, in der Tat, hier muss alles Mögliche gebaut werden, Rampen etc. in Kiew und im ganzen Land natürlich. Aber ich glaube, psychologisch gesehen wissen sie, ne, das war heute bei diesem Schwimmunterricht auch sozusagen Tenor. Wir sind hier, weil die für uns gekämpft haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl, was viele Ukrainer haben.
Die Ukraine steht vor enormen Herausforderungen. Es gibt ja wirklich ungeheure Verluste an der Front. Auf beiden Seiten muss man ja sagen, kann man eigentlich beziffern, wie viele Menschen schon ihr Leben gelassen haben? Und kann die Ukraine eigentlich dieser riesigen Übermacht der russischen Armee, also auch was die Zahl der Soldaten anbetrifft, überhaupt standhalten?
Ich finde es immer sehr schwierig, Verlustzahlen wirklich zuverlässig einzuschätzen. Es gibt offizielle Zahlen, die hat Präsident Zelensky vor einigen Monaten mal genannt. Da lag die Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten bei 40.000. Da muss man aber dazu sagen, das nimmt hier fast auch niemand ernst. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, gehen davon aus, dass die ukrainischen Verluste höher sind. Wie hoch sie genau sind, ist tatsächlich nicht bekannt. Und zu der Frage, kann man das stemmen? Ich würde sagen, das ist ein wenig auch Auslegungssache. Wir sehen, dass die russische Armee bereit ist, enorme Verluste in Kauf zu nehmen für relativ wenig Land. Also die ukrainische Armee, obwohl sie kleiner ist, weniger Material zur Verfügung hat und auch weniger Menschen, Soldaten zur Verfügung hat, schafft es, die russische Armee doch aufzuhalten. Da rückt man zwar im Osten des Landes langsam vor, aber es geht dort wirklich um Dörfer und dafür sterben laut ukrainischen Angaben jeden Tag aktuell über 1000 russische Soldaten.
Die ukrainische Armee braucht dringend Personal. Birgit, du warst vor ein paar Tagen auch bei jungen Rekruten, die jetzt erst ausgebildet werden und dann demnächst an die Front müssen. Wie geht's denen eigentlich mit dieser Perspektive, bald in den Kampf ziehen zu müssen?
Also wir reden ja von einer Gruppe von 18- bis 24-Jährigen. Für die ist das noch schwer greifbar. Sie versuchen es auch auszublenden. Also die haben natürlich Angst, die waren sehr nervös. Also wir waren sozusagen bei ihnen, sie waren in den letzten Zügen ihrer Grundausbildung. Ne, da gehört natürlich Schießen dazu und taktisches Training, aber auch Erste-Hilfe-Kurse und sowas alles.
Tja, komm, wir hören mal rein, was die sagen. Ich glaube nicht, dass es so schnell zum Frieden kommt, sagt er. Die Russen wollen uns alle vernichten. Wir müssen uns auf uns selbst verlassen. Tja, und auch das sagen die Rekruten. Jeder hat Angst, nur Dummköpfe nicht. Die Angst ist da, aber sie sollte nicht größer sein als der Wunsch, deinem Kameraden zu helfen.
Sie wissen auch, dass sie ihr Leben dafür lassen können, dass sie ihr Leben verlieren können. Aber sie halten es für ihre Verantwortung und weil sie natürlich genau das Beschriebene, weil sie wissen natürlich, den Ukrainern gehen die Männer aus. Natürlich können sie solche erfahrenen Kämpfer, Soldaten, die da zum Teil monatelang, jahrelang jetzt an der Front sind, können sie nicht ersetzen. Aber die Idee dahinter ist die eben, das sagte uns auch der Ausbilder, das ist die Zukunft und soll die Speerspitze dieser Armee sein, weil man geht eben in der Ukraine davon aus, dass dieser Konflikt noch lange schwelen wird, auf jeden Fall, dass man wehrhaft sein muss, dass man diese Armee topfit haben muss, halten muss und so, das ist das Kalkül dahinter.
Tja, wir hören nochmal rein. Meine Eltern waren nicht sehr glücklich, weil ich der einzige Sohn in der Familie bin, sagt er. Verständlich, meine Mama ist in Trauer, sie unterstützen mich zwar, aber es fällt ihnen sehr schwer. Tja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Birgit und Rebecca zuhöre, da wird mir nochmal klar, wie krass eigentlich dieser Krieg ist und wie viel wirklich Schrecken und Leid er für die Menschen in der Ukraine bringt. Dieser Krieg, der läuft ja schon seit 2014, seit jetzt 11 Jahren. Diese Woche sitzen sich in der Türkei erstmals seit langem russische und ukrainische Vertreter gegenüber und wollen, so heißt es, über eine Waffenruhe sprechen. Ich frag mich, meinen die es wirklich ernst? Rebecca und Birgit, was würdet ihr denn sagen, dass Russen und Ukrainer sich jetzt treffen, dass es überhaupt dazu kommt? Ist das schon ein Erfolg oder wie soll man diese Gespräche nehmen?
Es ist eben eine Delegation aus der zweiten Riege, wenn man so will. Das deutet jetzt nicht darauf hin, dass man wirklich den Wunsch hat, da irgendeinen Durchbruch oder irgendetwas zu erzielen. Also in der Tat, aus meiner Warte geht das sehr stark nur darum, irgendwie noch so bei Trump durchzukommen, ihm klar zu signalisieren, ja, wir machen ja, wir tun ja alles, jetzt aus russischer Sicht und in Wirklichkeit, weil man verhindern will, dass weitere Sanktionspakete auch von Amerika verabschiedet werden. Also man versucht aus russischer Seite das zu umgehen und gleichzeitig müssen natürlich die Ukrainer hier standhalten und klar machen, wir wollen diesem Morden ein Ende bereiten, wir wollen Friedensverhandlungen.
Du hast im Vorgespräch gesagt, die Ukrainer haben schon sehr deutlich gemacht, was sie von der Besetzung der russischen Delegation halten.
Ja, also genau, wir haben vorhin mit ein paar Leuten hier auf dem Maidan gesprochen und da war ein Ehepaar, fand ich sehr schlau, die meinten dann, naja gut, wenn die Medinsky schicken, der ist hier ein Begriff in der Ukraine, dann können wir ja einen Dorfältesten schicken, also dann können die das ja verhandeln. Also die sind ja auch sehr witzig dabei.
Zwischendurch war ja auch mal im Gespräch, dass vielleicht Donald Trump kommt, der amerikanische Präsident oder vielleicht sogar doch Putin. Das blieb lange in der Schwebe. Nur einer hat von Beginn an klargemacht, dass er da sein will. Selenskyj nämlich, der ukrainische Präsident. Was würdet ihr sagen? In welcher Rolle steckt der eigentlich gerade?
Für Zelensky ist die Situation natürlich super schwierig. Er hat kaum Verhandlungsspielraum. Er wird zerquetscht nahezu zwischen den USA und Russland. Und Zelensky ist in der Situation, wie du es eben selber gesagt hast, seine Armee ist kleiner, sein Land ist kleiner, seine Bevölkerung ist kleiner, aber er wird angegriffen und das Land muss sich weiter verteidigen. Was tun? Er ist abhängig, die Ukraine ist abhängig von den USA. Und so geht es, wie Birgit sehr richtig schon gesagt hat, darum, vor allem Donald Trump nicht zu verlieren. Und deswegen sind die Ukrainer auch mit einer sehr hochrangigen Delegation in die Türkei gereist. Nicht nur Präsident Zelensky, sondern er ist mit seinem Außenminister dabei, mit dem Verteidigungsminister, mit einem seiner wichtigsten Berater, Zhovkva, Yermak ist dabei. Vertreter des Militärs, Vertreter der Nachrichtendienste. Also das ist die höchste Riege sozusagen, die die Ukraine zu bieten hat. Und man will damit ein ganz klares Zeichen setzen, vor allem an Donald Trump, aber auch an alle anderen. Wir sind zu Gesprächen bereit. Wir sind da, so wie es der russische Präsident vorgeschlagen hat. Es war ja Putins Vorschlag. Jetzt ist Putin nicht aufgetreten in der Türkei. Er verweigert sich diesen Gesprächen. Aber die Nachricht, die die Ukraine in der Türkei senden will, ist ganz klar. Wir sind nicht das Problem. Wir wollen einen Waffenstillstand. Wir möchten, dass dieser Krieg beendet wird.
Ja, und man muss ja einfach mal sehen, das ist ja auch, es ist ja schon eine Art Demütigung, also da einfach die Welt tagelang im Unklaren zu lassen, aber auch die Ukraine und dann eben ja noch nicht mal einen Außenminister Lavrov zu schicken, nachdem ja auch klar war, dass eben Sibiya, der ukrainische Außenminister, in die Türkei gereist war. Der hat dann Gespräche dort geführt. Am Rande der NATO-Tagung hat er ja mit Rubio gesprochen, mit dem amerikanischen Außenminister. Also alles fein, aber das ist ja sozusagen auch ein Täuschungsmanöver. Jedenfalls hat Zelensky das gerade so genannt. Er hat ja ganz bewusst die Ukraine in die Irre geführt. Also vorzugeben, man wolle da wirklich verhandeln und dann so eine Delegation auf den Weg zu schicken, ist ja auch ein klares Statement. Wir respektieren euch nicht. Also so ist, glaube ich, die Lesart hier in der Ukraine. Das ist schon ziemlich despektierlich gegenüber der Ukraine.
Das heißt also,
die Menschen machen ja. Das ja auch nicht zum ersten Mal mit. Also man hat das schon 2022, als der Krieg gerade ein paar Wochen alt war, der Angriffskrieg in ähnlicher Konstellation erlebt, dass auch da Russland zu Verhandlungen, zu Gesprächen, damals war Lavrov dabei, aber die anderen waren auch zweite, dritte Reihe. Und auch vor 2022, seit 2014 verhandelt die Ukraine immer wieder mit Russland. 2014 hat Russland die Ukraine angegriffen, die Krim annektiert, Teile des Donbasses besetzt. Und die Ukrainer machen immer wieder die gleiche Erfahrung mit Russland in Verhandlungen, dass Russland täuscht, dass es lügt, dass es vielleicht auch dem Westen, im Westen irgendwelche Hoffnungen nährt, dass dieser Krieg auf diplomatischem Weg beendet werden kann, während gleichzeitig die Realität anders aussieht und sich Russland auch gleichzeitig anders verhält. Und das merken wir auch jetzt. Wir reden und berichten den ganzen Tag über angebliche Friedensgespräche. Wenn ich mit Soldaten an der Front spreche, dann sagen die, nein, der Druck nimmt hier ganz massiv zu. Und das seit Wochen. Experten gehen davon aus, dass Russland kurz davor ist, eine Offensive wieder zu starten.
Wenn man sich dann erinnert, 2014 und 15, die Minsker Vereinbarung, also ich meine, da saßen ja dann auch Europa sogar mit am Tisch. Und am Ende hat, während dieser Zeit, hat sich Russland nicht nur neu positioniert, sondern sie haben ganze Ortschaften, Debaltseve, Ilovaisk, eingenommen, während diese Verhandlungen waren. Sie haben mehr als zigmal Waffenruhen gebrochen. Also insofern
Fluchtkorridore beschossen und so weiter. Ja, also das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die die Menschen hier lange haben schon.
Und das ist für uns, sind das sozusagen Dinge, die weit zurückliegen. Aber für die Ukraine, das wissen die, das wissen auch die Menschen auf der Straße. Das ist sozusagen, hat sich eingebrannt ins Gedächtnis. Man weiß, dass das die Realität ist. Und darum warnen die Ukrainer auch so davor. Darum will Zelensky, pocht er auch auf diese Waffenruhe, also diesen Waffenstillstand. Weil aus ukrainischer Sicht kann es nicht sein, wir werden das Morden, den Krieg aufhören in dem Moment, in dem ihr uns das gebt, was ihr wollt. Nein, es muss erst aufhören. Erst muss das Kriegsgeschehen eingestellt werden und dann kann man vernünftig verhandeln.
In der Türkei treffen sich die Delegationen der Russen und der Ukrainer, statt Donald Trump, statt Putin. werden jetzt also offenbar nur die Dorfältesten am Tisch sitzen, so hat man den Eindruck. Aus eurer Sicht, welchen Plan verfolgt denn Putin eigentlich? Was will er erreichen?
Ich glaube, dass er das Gefühl hat, das ist natürlich schwierig jetzt von außen zu überlegen, okay, was geht in Putins Kopf vor? Ich würde auch davon abraten, um ehrlich zu sein. Aber wenn wir den Versuch mal wagen, dann würde ich interpretieren, dass er, obwohl die russischen Verluste massiv sind und die Geländegewinne wirklich niedrig, dass er das Gefühl hat, das aussitzen zu können, gewinnen zu können, so weitermachen zu können. Offenbar ist der Druck auf ihn noch nicht groß genug, dass er von seinen Zielen abrückt. Und ich glaube, im Kern geht es ihm darum, die souveräne, freie Ukraine zu zerstören. Also die Menschen in der Ukraine möchten ihren Weg selber wählen. Putin hat damit ein Problem. Warum komme ich darauf? Wenn wir uns anschauen, was in den besetzten Gebieten passiert, die ein bisschen für uns eine Blackbox sind, aber wo es doch seit 2014 immer wieder auch Berichte gibt, die sich gleichen mit dem, was wir jetzt in viel größerem Ausmaß seit 3 Jahren erleben, dann merken wir, dass in den besetzten Gebieten ganz gezielt und systematisch auf der einen Seite Zivilgesellschaft zerstört wird, und zwar auf brutalste Art und Weise. Also ich spreche von Folterung, ich spreche von Verschleppung, ich spreche von Mord und damit auch die ukrainische Identität. Also Leute sind in Lebensgefahr in diesen Gebieten, wenn sie ukrainisch sprechen, wenn sie kritische, unabhängige Medienberichte verfolgen, wenn sie mal irgendwann in der ukrainischen Armee gedient haben oder in Administration, also offizielle Posten hatten oder jemanden in der Familie hatten, der so einen Posten hatte. Also auch sowas wie Sippenhaft ist dort ein Ding. Wir erleben, dass Kinder deportiert werden, russifiziert werden, dass die Geschichte umgeschrieben wird, dass du als beispielsweise Arzt oder Lehrer nicht mehr arbeiten kannst, es sei denn, du machst es nach russischen Regeln. Also wenn du beispielsweise Lehrer bist in den besetzten Gebieten und dann dich weigerst, nach dem russischen Curriculum zu unterrichten, dann schwebst du in Lebensgefahr. Und das wissen die Menschen hier in der Ukraine alles und nehmen das zum Anlass zu sagen, es geht nicht um Territorium, sondern es geht um uns als Ukrainer, um unsere Geschichte, um unsere Identität, um unsere Kultur.
Lasst uns mal über die Rolle der Europäischen Union sprechen. Gerade waren Starmer, also der britische Premier Macron, und Merz in Kiew. Was würdet ihr sagen? Wie kam das eigentlich an? Was können die Europäer überhaupt bewirken?
Also das kam hier sehr gut an. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren erleichtert. Endlich ein entschlossener Kanzler. Also Merz hat eine ziemlich gute Figur hier abgegeben. Jemand, der eben aus ukrainischer Sicht schneller vielleicht eventuell entscheiden kann. Also sie setzen hohe Hoffnung in ihn. Und auch zusammen eben, dieses Zeichen war ja schon, dieses Signal, was ausging, ging ja auch vor allem nach Russland. Wir stellen uns an die Seite der Ukraine. Man hatte das im Vorfeld abgestimmt mit Präsident Trump. Das war ein Gespräch, das Merz geführt hat wohl. Und auch dann, während sie hier waren, haben sie weitere Schritte mit Trump besprochen. Also das ist schon jetzt so, dass man zum ersten Mal oder dass man jetzt das Gefühl hat, Europa will sich in diesen Friedensprozess mit einbringen. Ob sie mit am Tisch sitzen werden, das wissen wir natürlich nicht. Das wird sich erst noch zeigen. Aber das hat auf jeden Fall auch diesen Schachzug von Putin bewirkt. Also diese Entschlossenheit Europas, damit hat, glaube ich, niemand im Kreml gerechnet. Die hat dann schon auch diese Reaktion dann provoziert.
Es klingt ja noch ein bisschen ungewohnt. Bundeskanzler Merz. Wie sehen die Ukrainer diesen neuen Bundeskanzler Merz im Vergleich zu Scholz?
Also man hofft natürlich, dass er, wie Birgit eben schon gesagt hat, dass er entschlossener handelt. Ich würde da auch hinter den Auftritt von Samstag noch mehr Fragezeichen, glaube ich, setzen. Es war kommunikativ sehr gut, sehr klar, sehr stark. Also wir haben ganz kleine veränderte Rhetorik gemerkt. Es wurde das erste Mal Richtung Russland praktisch gedroht. Wenn ihr nicht, dann machen wir. Aber danach ist nicht so viel passiert. Deswegen, ich habe noch Fragen, ob diese 4 nicht vielleicht sich selbst überhöht haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir wirklich jetzt abwarten müssen, was die nächsten Tage geben. Die EU hat ein 17. Sanktionspaket geschlossen. Das soll in den nächsten Tagen dann auch sozusagen in Kraft treten. Und die große Frage ist jetzt nach den Treffen in der Türkei, ja, was macht Trump? Kommt tatsächlich das amerikanische Sanktionspaket? Das hätte tatsächlich Durchschlagskraft. Aber das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch unklar.
Genau, das hätte Durchschlagskraft, weil, also zum einen, die Europäer haben ja auch in Lviv, da waren die Außenminister ja auch letzte Woche da, die haben quasi eine Sanktionsliste erstellt, da würden dann auch betroffen sein Beamte, die eben für diese sogenannte Schattenflotte zuständig sind in Moskau. Und dieses andere Paket, von dem Rebecca da sprach, da geht es ja in erster Linie darum, dass eben die Staaten betroffen sein werden, die eben Öl und anderes aus Russland kaufen. Und das könnte den Russen wirklich, nach der Lesart vieler, wirklich stark schaden.
Ich habe mir hier zum Ende eine ganz einfache Frage aufgeschrieben, aber ich glaube, die ist gar nicht zu beantworten. Also, wie geht's weiter? Traut ihr euch einen Blick in die nächsten Wochen zu?
Das ist ja die zentrale Frage, da diskutieren wir jeden Tag im Studio auch drüber. Mhm. Da haben Birgit und ich unseren Tag heute mitbegraben. Wie geht's weiter?
Ja,
ist so. Wir wissen es auch nicht. Ne? Wir wissen es auch nicht. Wir spielen Szenarien durch. Ich persönlich, ich kann einfach mal von mir erzählen, ich versuche mich dieser Frage nicht zu stellen, weil ich mich sehr gut daran erinnern kann, wie ich mir die Frage gestellt habe im Februar 2022, was wird passieren? Und ich war der festen Überzeugung, niemals werden die Kiew angreifen. So dumm kann doch keiner sein. Das ist doch Wahnsinn. Und dann haben sie es gemacht. Und das, seitdem denke ich mir, ich kann mir zwar wenig vorstellen, aber es ist doch alles möglich. Ich persönlich stelle mich auf einen langen Krieg ein. Ich habe persönlich wenig Hoffnung, dass es zu einem Frieden in diesem Jahr kommen wird oder zu einem Waffenstillstand. Andere sind da optimistischer. Vielleicht Birgit, du bist die Optimistin hier bei uns in der Runde.
Ja, ich bin die Optimistin, aber ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen noch zugeschickt bekommen von einer Kollegin ein Bild von mir, wo ich auf dem Maidan stehe 2014 und berichte. Also es ist ja die never ending story. Ne? Ich möchte mich jetzt nicht in Plattitüden irgendwie da begnügen, aber es ist einfach unglaublich enttäuschend alles. Aber das, was mich positiv stimmt, ist, dass Europa jetzt langsam aufwacht. Dass Europa, glaube ich, jetzt die Gefahr sieht, die von Russland ausgeht. Es ist ein imperialer Krieg. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine. Ja, in der Tat, sie wollen die Ukraine zerstören, aber es ist auch ein imperialer Krieg. Also hier will man ein Reich schaffen, man will sich ausbreiten und das ist etwas, was als Gefahr eben auch uns betrifft.
Und ich glaube, worauf man sich wirklich einstellen kann, ist, sollte es irgendwann in naher oder ferner Zukunft tatsächlich zu einem dauerhaften Waffenstillstand oder sogar einem stabilen Frieden kommen, wird es immer einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geben, solange wir drei auf dieser Erde wandeln. Denn dieses Traumata, was die ukrainische Gesellschaft gerade in den vergangenen 3 Jahren erlebt, die Angst, so massiv überfallen zu werden von einem so viel größeren, so aggressiven Nachbarn, obwohl man nichts getan hat, ist das frisst sich natürlich in die Seelen der Menschen ein.
Ja, es wird immer ein Konflikt bleiben, sagst du, Rebecca. Ich danke euch sehr herzlich für diese Eindrücke aus einem Land im Krieg, in dem sich viele Menschen, ich glaube, nichts sehnlicher wünschen, als dass er endlich aufhört. Und ich denke auch ihr beide und ich auch. Danke euch sehr, dass wir heute mit euch sprechen durften.
Danke dir für die Einladung.
Ja, danke dir.
Ja, das war's schon fast vom Weltspiegel-Podcast. Bleibt noch kurz dran, wir haben was in eigener Sache. Wir möchten uns weiterentwickeln und deshalb würden wir von euch gerne wissen, was euch am Weltspiegel-Podcast gefällt. Welche Themen findet ihr spannend? Wie werdet ihr auf unsere Folgen aufmerksam? Und was wünscht ihr euch noch mehr von uns? Um das herauszufinden, haben wir eine Umfrage erstellt. Sie ist anonym und dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten. Also wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Wir legen euch den Link zur Umfrage in die Folgenbeschreibung. Jetzt draufklicken und teilt eure Meinung mit uns. Wir freuen uns auf eure Antworten. Ja, und das habe ich auch noch für euch, wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, für Diskussionen und Argumente statt Lagerdenken oder zu einfache Botschaften, dann empfehle ich euch einen echt guten Podcast von uns, der heißt Politikum, der Meinungspodcast. Die Hosts diskutieren mit Menschen und Journalistinnen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Politikum gibt's von Montag bis Freitag ab 18 Uhr zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und Überraschung, da gibt's auch uns, den Weltspiegel Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Vielen Dank fürs Liken, Zuhören, Folgen. Das sagen Philipp Weber, Udo Schmidt, Caroline Mennerich und ich, Philipp Abresch.